Jahreszeit.
Magst du deine Kopfhörer eigentlich aufsetzen oder?
Na, dann verstehe ich dich nur noch zur Hälfte.
Ja, das stimmt wohl. Tut mir leid.
Ja. Ich will doch dein engelsgleiches, deine engelsgleiche Stimme will ich doch tief in meinem Ohr haben.
Oh.
Er hat tief gesagt. Tief in mir.
Ja, toll. Guter Start. Toll. Guter
ja, an
Start
der Stelle, hallo.
Hallo, wir sind wieder da, eure Cis-Männer. Es ist leider so.
Man muss es ja mittlerweile betonen.
Ich habe mich ja jetzt, also ich habe mich jetzt durchgerungen mit dem Gendern. Ich werde das jetzt anders machen. Mhm. Ich werde jetzt nicht sagen MitarbeiterInnen, sondern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Wow, Classic.
Oder? Ja, hier, da merkst du.
Ist zwar nicht so zeitsparender, aber.
Nö, aber ich muss einen Trick weniger auf der Bühne machen.
Ja, das stimmt allerdings.
Das ist der Vorteil.
Oh Mann, ey. Es ist, dieses Thema, das geht mir mittlerweile so auf den Sack. Es tut mir leid, aber es wird viel zu viel da übertrieben.
Ja, aber es ist auf der einen Seite wichtig und verständlich, dass man da irgendwas macht. Das Gendern wird jetzt nichts ändern, aber also ich mag dieses Innen nicht, aber ich finde die Idee an sich gut und deswegen habe ich mich dazu durchgerungen und also was heißt durchringen, das ist noch im vertretbaren Rahmen.
Ja, aber ich finde halt allgemein wird zu viel übertrieben, es wird zu viel Fokus auf irgendwas gesetzt und es wird teilweise mit in Anführungszeichen Gewalt versucht, es wirklich so durchzusetzen, weißt du, und das finde ich einfach.
Ja, es sollte mal eine Abstimmung geben, eine allgemeine, worauf wir uns einigen, das ist das.
Da weiß man doch eh schon, wie es ausgeht.
Ja, mal gucken, aber ich bleib dem noch offen, ich mag es nur nicht aktuell, wie es ist. Das ist wie beim Wählen, ich wähle nicht so gerne, weil ich krieg zwei Optionen vorgelegt und ich finde beide nicht so geil. Und dann, jetzt ruft deine Mama an.
Nein, ich habe da nur ein Beispiel vom Gendern her, habe ich letztens gefunden. Und zwar besteht da eine drauf, finde ich es gerade.
Eben, wenn wir Anfragen kriegen, da geht es jetzt auch los. Also ein Freund von mir, ein Kollege, da war das genauso. Die haben gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie Gender mit einbauen.
Ja, deswegen will eine durchsetzen, dass statt Käufer und Käuferinnen, dass es jetzt einfach Käufens heißt. Also mit Käufens. Ens. Mit Ens soll
so
es ab sofort
enden. Sagen wir Türken
enden.
Seit Ewigkeiten dazu.
Echt?
Ja. Hallo Käufens, ich brauche einen Schuh.
Neu. Ja, die will das jetzt so durchsetzen, okay. Dass alles auf Ends endet.
Ob sich das finde ich ja Ends gut, aber Gott, ein Flachwitz jagt den Nächsten. Ja, nee, aber wir müssen gucken, wo die Reise hingeht, aber es ist grundsätzlich eine gute Sache, aber so noch nicht.
Ja.
Deswegen bleibe ich jetzt erstmal da und nehme mir halt die Zeit und spreche es dann halt komplett aus, das finde ich besser als dieses Abgehackte.
Ja, Zeit hast du ja eh.
Zeit habe ich ja. Obwohl, es geht ja jetzt wieder los, ich hatte jetzt wieder meinen allerersten Auftritt nach. Nee, ich hatte eine Hochzeit im September, glaube ich.
Ja, wenn wir die nicht zählen lassen würden?
Wenn wir die nicht zählen lassen würden, dann seit exakt einem Jahr.
Boah.
Und Schwabing ist ein teures Pflaster.
Ja.
Aber da schickt man dann halt schön die Alte zum Arbeiten. Denn die so ist eine Mitarbeiterin.
Da weiß man, wer die Hosen in der Beziehung anhat.
Ja, ich habe ja Taschengeld gekriegt über die Zeit, dann konnte ich in Schwabing rumstravenzeln und mir einen Eiskaffee nach dem nächsten reinzwitschern. Aber hier, halt vor der Tür, weil war ja nur to go.
Es mal
war
hier eine Bratwurst, mal da ein Döner.
Ja, mal. So lebt sich's. Was soll man denn machen?
Easy.
Ja, die meisten werden jetzt denken, also die meisten, die ja versuchen, irgendwie Zauberkünstler zu werden, das ist das Thema heute, was ich mir ausgedacht habe, ist Profi oder Hobby.
Interessant.
Lohnt sich das? Also, weil viele machen es ja zum Spaß und dann ist das alles schön und gut und witzig, aber Profi ist dann doch nochmal, da sind dann noch ein paar andere Hürden da.
Ja, das unterscheidet sich ja auch bei uns beide. Ich Profi, du Hobby.
Ja.
Von dem
ja, jetzt nicht mehr.
Können wir das Thema jetzt auch so abschließen?
Jetzt bin ich wieder professionell mit am Start.
Nee, aber interessant. Nee, bin ich voll dabei. Weil bei mir hat es ja letztendlich auch als Hobby angefangen. Und
ja, wie bei den meisten eigentlich, oder? Also wer wacht auf und sagt, ich will Zauberer werden?
Ah, da gibt es bestimmt den einen oder anderen.
Da gibt es den, aber halt auch nur den einen oder anderen. Hm. Also bei mir war es so, ich war 18, hatte Zivildienst gemacht und dann habe ich im Zivi halt irgendwie The Expert at the Card Table habe ich entdeckt online. Und vorher noch David Blaine und dann ging das so los und im Zivi hatte ich Zeit und konnte halt viel üben. Zivildienst, wenn ihr das noch kennt, da werden dann die Eier gekrault, man macht so ein paar komische Tests und ganz komisch, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, die habe ich schon mal erzählt, oder? Die Ärztin von der Musterung, die kannte mich.
Echt?
Das war das Komischste, was ich jemals erlebt habe. Also, ja,
vor allem, als du husten musstest.
Oh, einer hängt tiefer. Das ist der Ausbruch. Nee, aber die hatte mich gesehen. Nicht nur die Nüsse nicht, da hat sie weggeguckt, aber dann hat sie mich angeguckt und hat gemeint, partypeople.de?
Was?
Während der Musterung, also so aus dem Nichts heraus. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe nur Jahre später, weil ich habe dann gemeint, wie partypeople, wo kennen sie mich? Nix, passt schon. Und Jahre später habe ich in meiner Wohnung, weil ich hatte mich mal beim Arbeitsamt gemeldet, um da halt irgendwie mal zu überlegen, was für eine Ausbildung fange ich an, da habe ich einen Brief gefunden, ich soll mich doch mal bewerben bei partypeople.de. Warum dieser Brief und eine Ärztin jetzt mit so einer Eventagentur zu tun hat und das bei der Musterung, ich habe keinen blassen Schimmer und warum sich mein Namen gemerkt hat.
Super strange. Das war lieber auf den ersten Blick.
Von ihrer Seite aus. Also billiger Anmache?
Ja.
Nee, aber
es macht keinen Sinn eigentlich. Aber keinen Sinn.
Und jetzt habe ich drüber nachgedacht, da war ich so halb so alt wie jetzt. Um Gottes Willen.
Schlimm. Warst du echt 12?
Ich war krass sogar.
Einhalb.
Hast du um ein Jahr vertan. Nee, aber wirklich, also absolut verrückt. Und ich habe dann nach dem Zivildienst habe ich dann erstmal gejobbt bei der Staatsoper, habe beim Telefon Karten verkauft. Das habe ich auch schon mal erzählt, oder?
Ja.
Und dann hat sich das so entwickelt und dann muss man ja Anschaffungsmagie betreiben, weil die Zaubertricks, die kosten ja. Aber Profi kam dann, das hat sich so reingeschlichen, weil, also ich hatte nichts Besseres zu tun. Also ich wüsste auch nicht, ich habe ja nie eine Ausbildung gemacht. Das macht mir auch am meisten Spaß.
Das wollte ich auch gerade fragen, ob du eigentlich irgendwas gelernt hast, weil ich bis jetzt noch nie was darüber gehört habe. Nee,
gar nichts. Also ich habe wirklich nichts gelernt. Der Junge hat nichts gelernt und trotzdem ist nichts aus ihm geworden.
Du hast nach der Schule hast du ein bisschen Callcenter gemacht und dann einfach gesagt, so, ich mache jetzt Kartentricks.
Genau, weil der Onkel von einer Freundin von mir, mit der ich zusammengearbeitet habe, der hat dieses Callcenter gegründet überhaupt von der Oper. Früher hat der Partys auf Ibiza oder sowas organisiert. Und dann hat er dieses Callcenter gegründet, was ganz geil war, Studentinnen und ich. Und wie gesagt, ein weiterer Zauberer, der Friedrich Reutsch, das habe ich schon mal erzählt. Und ich habe sonst nie was anderes gemacht. Und dann ging das schon los, dass ich zum Magic Monday gegangen bin, dass ich da so die fertigen Finger, so ein paar Leute so ganz vorsichtig kennengelernt habe. Und noch einen anderen Kollegen, der dann bei Uri Geller mitgemacht hat. Und dann kam ich da so rein. Und dann kam so langsam mal der allererste Auftritt. Aber das hat bei mir ewig gedauert. Also sicher, bis regelmäßig was kam, sicher 15, 16 Jahre. Also da habe ich, dann könnt ihr mal rechnen, ne?
Ja, es kommt nicht von heute auf morgen. Ja,
das kam auch nicht von heute auf übermorgen.
Nicht. Das war bei mir letztendlich nichts anderes. Ich habe was gelernt im Gegensatz zu dir.
Ja. Ja,
war Industriekaufmann.
Bravo.
Hab aber da schon gemerkt, ich bin nicht fürs Büro gemacht.
Aber warum hast du es gelernt?
Weil es meine Eltern wollten.
Richtig. Und viele, die jetzt zuhören, die werden an einem ähnlichen Punkt sein, wo die Überlegung ist, lerne ich das, mache ich das jetzt für meine Eltern, sind die dann stolz auf mich und so weiter und so fort.
Es ist so oder so gut, eine Ausbildung gemacht zu haben. Weil wenn du dann irgendwann dieses Risiko eingehst, dich als Zauberkünstler oder Künstler allgemein selbstständig zu machen, du hast trotzdem ein Auffangnetz, weil du kannst immer auf die Schnauze fallen.
Ja, der Vorteil ist, wir sind halt reich. Deswegen. Ja. Nee, aber...
Goldsäckchen hinter dir sagt aber was anderes.
Muss ich nicht allen erzählen. Okay. Ich bin so ein bisschen der Meinung, Plan B ist im Weg vom Plan A. Aber du musst halt auch den Preis zahlen wollen. Das heißt, ich war sicher 13, 14 Jahre nicht mehr im Urlaub. Mhm. Ich hatte Zeiten, wo ich einfach nichts zu futtern hatte. Ich hatte Probleme mit Krankenversicherungen, habe da nichts gekriegt. Viele Leute haben mich unterstützt. Ja, war nicht so geil.
Ja gut, ich habe zu dem Zeitpunkt, also ich habe ja während der Schulzeit habe ich ja mit dem ganzen Zauberkunstding angefangen. Aber es war jetzt keine Option, dass ich mich selbstständig mache als Zauberkünstler. Ich wollte eigentlich eine Ausbildung als Mediengestalter machen, aber mit einem Kack-Realschulabschluss relativ schwierig.
Ja, hätte mal ein bisschen die Mühe gegeben vielleicht.
Ja, aber ich hatte da einen Schnitt von 3,5 und fürs Fach Abi brauchst du 3,3. Also hat halt knapp gescheitert. Wenn du
einen geilen Quali gemacht, dann würden wir dich jetzt irgendwo anders sehen.
Dann wollte ich zur Bundeswehr, wollte darüber eine Ausbildung machen. Dann
also nicht, dass du ein bisschen lauchig bist, aber...
Ja, das hätte ich da schon in den Griff bekommen.
Ja, okay, es ging um die Ausbildung.
Ja, aber auf jeden Fall.
Alter, du mit so einem Stiernacken, das
wäre... Ja, ne? war in der ersten Musterung war ich T5. Vorübergehend nicht tauglich.
Genau, es gab drei Stufen, T1, T3, T5 oder T2, T3, T2, T2.
T2.
Ich hatte immer T2, ich hatte halt Asthma, aber das war denen scheißegal. Grenadier kannst du trotzdem werden, du Euchlo.
Das Witzige war, ich hatte eine Nagelbettentzündung am linken großen Zeh, Außenseite. Mhm. Und deswegen, okay, T5, erst operieren, wegmachen und dann kommst du nochmal. Ich hab's wegoperieren lassen, neuer Musterungstermin. In der Woche, wo die Musterung war, Nagelbettentzündung selber C-Innenseite.
Ja, geil.
Schon wieder T5.
Alles klar.
Bumm, aus.
Eine Nagelbettentzündung hat dich vor dem Krieg gerettet. Afghanistan oder was da dann war. Ja, Gratulation. Bist auch ein echter, ein ganzer Mann in der.
Ja, ne?
Tut mir leid. Sorry, Leute, das ich habe den Nagel eingerissen. Tut mir leid, ich habe einen Termin, kriege ich erst am Montag bei meinem Link. Geht einfach nicht. Bleib da, gell. Fahrt sie schon mal vor, ich komme nah.
Ja, von da aus dann letztendlich eine Ausbildung. Ich war dann überhaupt froh, eine Ausbildung gefunden zu haben.
Industriekaufmann
ist auch keine. Außer. Industriekaufmann ist ja auch keine schlechte Ausbildung, mehr oder weniger, muss man ja sagen.
Ja.
Aber ich habe halt dann da wirklich gemerkt, fuck, ich bin nicht fürs Büro gemacht. Ich habe eigentlich irgendwie habe ich Bock auf was anderes. Und da kam erst zu dem Zeitpunkt, als ich die Ausbildung gemacht habe, kam dann die Idee, warum versuche ich es nicht wirklich, mich mit der Zauberkunst selbstständig zu machen.
Mhm.
Aber da habe ich gesagt, jetzt ziehe ich die Ausbildung halt trotzdem durch. A, haben dann meine Eltern ein bisschen besseres Gefühl.
Und B, du wirst nicht enterbt.
Richtig.
Richtig.
Und jetzt im Nachhinein bereue ich es auch nicht, weil du musst dir überlegen, am Ende, du brichst dir irgendwas, irgendeine Verletzung, eine Krankheit oder sonst was, dass du diesen Beruf nicht mehr ausüben kannst, dann kannst du zumindest noch auf einen gelernten Beruf zurückgreifen. Klar ist der Einstieg dann auch nicht so einfach,
ja, außer
aber du hast irgendeinen Auffangnetz.
Außer es ist ein sehr körperlicher Beruf.
Was, Industriekaufmann?
Wenn du irgendeinen Beruf gelernt hast, der sehr körperlich ist und du brichst dir was, dann hast du ein großes Problem. Aber ich denke es eher so. Sagen wir als Close-Upper, ich breche mir die Finger. Mentalist? Fertig.
Das hört sich jetzt so einfach an, wie du es darstellst.
Ja.
Jeder kann Mentalist werden.
Ja, also das große Vorurteil ist ja immer, dass Mentalisten ja auf Zettel was schreiben und dann wissen sie, was draufsteht. Und es stimmt halt. Nein. Nee, aber ja, also du hast einfach, es gibt einfach Berufe, du wirst immer irgendwas finden und hätte ich Kinder, würde ich auch sagen, ich würde euch raten, macht da eine Ausbildung oder akzeptiert die Folgen. Mhm. Weil also Künstler ist heftig, das ist auf jeden Fall heftig. Und man muss auch sagen, das ist ja die andere Seite, man nimmt sich ja den Spaß.
Während der Ausbildung.
Wenn man die Zauberkunst zum Beruf macht.
Ach so, ja.
Du nimmst dir den Spaß.
Ja.
Weil du musst jetzt. Du hast sehr, sehr viele Vorteile und also, weiß nicht, was sind für dich so die wirklich, wo du gesagt hast, deswegen mache ich das gerne, das sind die Vorteile, deswegen hat es sich gelohnt, deswegen gebe ich Sicherheit von einem normalen Job auf. Was war das für dich oder hast du es einfach laufen lassen und ich glaube, du hast dir nicht so viel Gedanken gemacht?
Tatsächlich eher nicht. Ich
ja,
fand einfach.
3,5.
Ich dachte mir teilweise, hey, ich mochte dieses Gefühl am Ende eines Auftritts. Wenn dann der Applaus kommt nach einer Show. Und nach diesem Gefühl war ich dann irgendwie süchtig. Ja, zu wissen, du hast jetzt eine gute Arbeit geleistet. Die Leute hatten jetzt Bock, die hatten eine geile Zeit. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das ja jetzt noch nicht so groß. Das war mal hier und da eine kleine Familienveranstaltung. Aber selbst da war es schon geil, ich will mehr. Ja? Und das Gefühl hat es tatsächlich so ein bisschen süchtig gemacht. Und wenn man dann sich denkt, wenn du jetzt dadurch wirklich dein Hauptbrot verdienst, wenn du mit sowas das Brot nach Hause holen kannst.
Das war halt am Anfang echt nur Brot, ne?
Mehr ist es halt nicht. Knäckebrot, um genau zu sein.
Länger.
Nee, das war so der Ansporn für mich.
Und was haben deine Eltern gesagt?
Ja. Mutter hat mich unterstützt, Vater war eher skeptisch, der wollte meine zwei Schwestern und mich halt eher in so einem sicheren Job sehen, mit einem geregelten Einkommen.
Dabei ist
und
ja
so
jetzt
weiter.
Auch, also ohne jetzt zu viel verraten, aber Corona hätte ja sein Gewerbe jetzt auch dann schon ziemlich beeinflusst.
Ja, aber der ist ja trotzdem Versicherungskaufmann.
Ach, genau, der wollte, dass der Bub dasselbe macht, lernen was gescheit, weil
richtig.
Egal was ist. Und dein Vater fährt einen guten Wagen, also scheint ja dann doch funktioniert zu haben bei ihm.
Ja, aber deswegen. Ich meine, jetzt mittlerweile ist er in Rente.
Ach was, ach krass.
Seit jetzt November.
Ja, Gratulation.
Und aber wirklich täglich zwei Jobs buckeln, ja.
Mhm.
Also so ein 9-to-5-Job und danach noch schön Gastro machen. Das jetzt über, glaube ich, die letzten 6-7 Jahre oder wenn nicht sogar mehr, ich glaube länger. Da hat man sich dann jetzt die Langzeitpause verdient.
Ja, und unregelmäßige Arbeitszeiten und das volle Programm. Und das nächste ist ja auch, also Gastro ist super stressig und ich glaube auch, dass du das eher dann gewohnt ist, wenn du zwei Jobs hast, immer so viel zu arbeiten, dass wenn er jetzt im Ruhestand ist, jetzt sitzt er da und putzt den ganzen Tag das Auto.
Deswegen oder haben wir auch viele, die so einen super stressigen Job hatten und jetzt plötzlich nichts mehr haben. Ja, die sind sehr herzinfarktanfällig.
Teilweise. Dann hoffe ich, der passt ein bisschen auf und fährt auch Fahrrad mal oder sowas.
Ja, ja. Der ist jetzt ab und zu auch in Italien, düst der mal jetzt ab und sofort runter, da haben sie sich jetzt eine zweite Wohnung geholt.
Ja, das sind die anderen Vorteile dann, ne?
Ja.
Außer, das ist halt das Problem. Also du kannst als Zauberkünstler, wenn du es hobbymäßig machst, ist halt der Vorteil, du kannst üben, was du willst, du kannst machen, was du willst, du hast keinen Druck, dass du irgendwie Geld verdienen musst. Du kannst dir die Tricks aussuchen, die dir gefallen, du kannst dir dein Publikum aussuchen, du musst all das nicht tun.
Ja.
Du verdienst halt kein Geld damit und hast einen normalen Job. Und wenn du die Magie mehr liebst als deinen normalen Job, dann musst du über deinen normalen Job mal nachdenken. Aber ja, es ist sinnvoll, sich eine Ausbildung anzufangen. Mein Leben hat sich so nicht ergeben. Aber es ist wahrscheinlich der sinnvolle Schritt. Es kommt darauf an, wie sehr du auch für eine Sache brennst. Ich kann nichts anderes machen. Und nicht, dass ich zu blöd bin, sondern ich kann es nicht. Ich würde draufgehen. Ich denke, ich vergeude doch nicht meine Lebenszeit mit was anderem.
Ich sag mir halt generell, wenn du sagst, so, hey, ich versuche mir jetzt so das Standbein der Zauberkunst so neben meinem eigentlichen Job aufzubauen, es wird nicht funktionieren. Nee, also du musst eigentlich, wenn dann no risk, no fun, musst du in die Sache reingehen.
Warum musst du jung sein, um ehrlich zu sein? Also so mit 50 würde ich nicht mehr anfangen.
Ja, schwierig, ja. Aber deswegen auch während der Ausbildung habe ich es selber so ein bisschen schleifen lassen, weil halt viel Fokus auf der Ausbildung war, aber umso mehr konnte ich es dann eben nach der Ausbildung machen. Ich habe danach noch ein Jahr gearbeitet, um mir sowas zurückzusparen für die Selbstständigkeit.
Und du warst jung?
Ja, jung und dumm.
Egal. Weißt du,
das lief am Anfang nicht so wie geplant.
Aber würdest du sagen, dass du jetzt Skills aus deiner Ausbildung mitgenommen hast in deinen jetzigen Beruf?
Nee.
Tja, so wie dazu.
Ah, vielleicht Rechnung schreiben, was?
Ja, aber auch da hast du gefragt, ja. Nach der Vorlage.
Ja, aber es ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes, wenn du irgendeine Industrierechnung machst, anstatt so einen Künstlervertrag oder eine Künstlerrechnung. Ist ja nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, das stimmt schon.
Und, wo war ich davor? Achso, ja. Also ich habe mir was zurückgelegt, mich in ein Jahr danach habe ich gekündigt und mich dann selbstständig gemacht. Ja, und es lief halt einfach scheiße zu Beginn, weil du hast halt nichts. Also klar, du kannst eine Homepage kannst du kreieren und designen, das heißt aber nicht, dass du bei Google gut gerankt bist, weil dadurch kommen die Aufträge rein. Du hast kein irgendwie Material zum Vorzeigen, wenn du keine Aufträge hast.
Also du kannst auch nicht üben vor Leuten.
Richtig. Und ja, das ging dann teilweise so weit, dass halt hier kurz vor Kontopfändung und alles mögliche alles war. Weil du hast, das Einzige, was du hast, sind deine Fixkosten. Ja. Aber wenn da kein Einkommen ist, deswegen, da gab es ganz, ganz schwierige finanzielle Zeiten.
Also ich hatte auch kurz dann mal drüber nachgedacht, hey, vielleicht mache ich hier einfach mal Straßenmagie oder sowas, was du so, nicht, dass es jetzt schlecht ist, aber dass ich irgendwie irgendwann mal rauskomme, aber auch das ist kompliziert in München, da musst du dich in der Früh anstellen ans Rathaus und da sind andere Künstler, es ist sehr kompliziert. Mhm. Und Straßenmagie ist auch heftig schwer.
Ja, ich finde vor allem sagen. Hier in Deutschland.
Du, man verdient in München, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, das ist eine der Städte, wo man als Straßenkünstler am meisten verdient in ganz Europa. Das ist kompletter Irrsinn.
Krass.
Aber das wäre auch jetzt während Corona auch nicht so geil gegangen.
Null.
Das heißt aber, was würdest du dann sagen, der beste Einstieg? Also bei mir hat sich alles geändert, als ich ein Restaurant gefunden habe. Das war so bei mir das Ding, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier ein kleines, aber regelmäßiges Einkommen und ich werde gesehen. Also Google ist ja die eine Sache, das ist wichtig. Suchmaschinenoptimierung, solche Geschichten, aber halt auch gesehen werden. Also dass die Leute mal, die können vorbeikommen, die fragen, hey, trittst du auch bei Kindergeburtstagen auf?
Man darf dieses Mund-zu-Mund-Propaganda darf man nicht unterschätzen.
Richtig.
Das ist eine gewaltige Macht. Das unterschätzt man nach wie vor teilweise.
Absolut. Im Endeffekt ist ja Social Media dasselbe. Nur nochmal total potenziert. Aber durch ein Restaurant, und deswegen ist es wichtig, sich da... Also du musst dir ja überlegen, also ich empfehle jedem Restaurant Job sich zu holen, da kann ich auch nur empfehlen, Christian Knutzen hat sein Buch Herzblut rausgebracht und da war eine CD mit dabei in der neuen Auflage, die ich auch rauf und runter gehört habe, hatte ich mir auf meinen MP3-Player noch überspielt, alles zum Thema Restaurantmagie. Und das war geil, da ging es darum, wie gehe ich an den Tisch, wie rede ich mit den Leuten, wie kriege ich überhaupt einen Job. Das ist auch etwas, was ganz, ganz viele mich immer fragen, wie bin ich denn da rangekommen? Ich habe es auch probiert, ganz am Anfang Mails rauszuschicken oder sogar Briefe. Ich habe Briefe geschrieben, hey, ich würde gerne bei euch irgendwie der Hausmagier sein, aber fanden jetzt alle nicht so geil. Und Warum? Weil die dich einfach nicht gesehen haben und weil es in München einfach so gut wie keinen gab, der das gemacht hat. Also ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die, wo andere Restaurants nach einem Tischzauberer fragen oder suchen, weil sie mitgekriegt haben im Herzog, bei uns, ich bin ja da. Und es läuft gut. Die haben auch bei mir auch schon wieder angefragt, aber ich bleibe natürlich meinen Jungs treu. Bis in den Untergang.
Ja, ich muss auch sagen, weißt du, ich habe dann natürlich, als es relativ schlecht zu Beginn lief, ich habe so viele verschiedene Möglichkeiten und teilweise mir damals von Ken Dine seinen Marketingkurs habe ich mir geholt für $120 im Monat.
Ich weiß,
ja. Und all solche Geschichten. Das heißt, du hast nur bezahlt, um irgendwie Geld reinzubekommen. Das hat alles irgendwie nicht geholfen. Und deswegen muss man sich teilweise wirklich, bevor man diesen Schritt professionell und so weiter geht, sollte man sich einen guten Plan machen.
Aber das sagst du jetzt ja hinterher. Ich habe mir auch keinen Plan gemacht, du hast sicher auch keinen Plan gemacht.
Man ist einfach reingehopst.
Dafür sieht man aber die Erfahrungen und was du so vorschlägst, hast du jetzt in dein Buch reingepackt, eben Businessplan, und das klingt albern, weil man will ja Künstler sein, man will ja ein Freigeist sein, aber hock dich mal hin und schreib so grob zumindest, womit du zumindest versuchst, Geld zu verdienen, auch für den Übergang. Und da kann dann in deinem Businessplan drinstehen, ich räume Regale erstmal ein, bis ich das und das beiseite habe, um dann das und das zu machen. Also du brauchst wirklich irgendwie den Plan. Ich konnte durchschlittern durch viele Sachen, weil ich sehr viel Glück hatte, so wie alle. Ich hatte eine Wohnung, die bezahlt war. Ich hatte auch eine Wohnung, die im Notfall eben nicht weg gewesen ist. Und ich hatte Leute, die mich unterstützt haben und denen ich dann hinterher später in ihrem Beruf helfen konnte. Und da habe ich dann halt auch nichts mehr verlangt, weil die haben, ich konnte es zurückzahlen, Gott sei Dank, nicht in Naturalien, aber doch im Endeffekt schon.
Sei doch wenigstens du ehrlich, verstehst. Ja.
Nein, Naturalien ist nicht immer Rosette. Ach,
und ich sage jetzt nichts dazu.
Sag mir nichts dazu.
Was würdest denn du?
Ich habe dem Daniel ja auch viel bei seinem Buch geholfen.
Richtig, mit deiner Rosette. Nein, aber was würdest denn du sagen, was sind denn die Unterschiede zwischen Hobby und professionell?
Ja, also schon mal, dass du hast eine Pflicht jetzt. Also Leute bezahlen dich dafür, dass du abliefern musst. Und es muss immer geil sein und kreativ und vor allem, naja, kreativ muss es gar nicht sein, kommerziell muss es sein. Auch da habe ich in meinem wunderbaren Buch, was ja irgendwann noch kommt, ich werde das jetzt ewig anteasern.
Ja, aber jetzt mal abgesehen vom Business-Ding. Vor dir stehen jetzt zwei Personen. Mhm. Einer macht's hobbymäßig, einer macht's professionell. Woran würdest du jetzt zum Beispiel die Unterschiede erkennen?
Ja, der mit dem Hut ist schon mal der Amateur. Du weißt, ich poch da drauf. Ich bin gegen Hüte.
Gut.
Ist leider so. Ein Hut ist ein psychologisches Versteck. Der, wie gesagt, hinterher fragt, ob alles gut gegangen ist, wenn er Tricks gezeigt hat, der ist der Amateur. Der zitternd mit dem Kartenspiel in der Hand, weil die Erfahrung fehlt, der ist der Amateur. Der wahrscheinlich auch die Taschen vollgepackt hat mit 1000 Sachen, ist der Amateur. Also ein echter Profi. 4 Münzen, ein Deck, ein Stift, Action.
Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, gerade auf den letzten Punkt.
Eben.
Weil klar, du testest dich natürlich durch. Du testest dich durch all mögliche Genren durch. Und dann mache ich Münzen und dann mache ich mental, dann mache ich Kartentricks und dann mache ich Close-Up und dann mache ich Manipulation und. Und du versuchst möglichst viel Repertoire oder möglichst viel Repertoire zu sammeln, um möglichst von viel oder viel Variation zu zeigen. Und ein Professioneller, der sucht sich 4 bis 5 Tricks raus und versucht darin einfach quasi der Beste zu werden. Punkt.
Also jetzt muss ich natürlich sagen, ich habe mal eine Folge rausgebracht, da haben wir mir meine Tasche, habe ich mal angeguckt, was da alles für Sachen drin sind. Ich habe natürlich einen Haufen Zeug, aber auch hier muss man jetzt unterscheiden, dass ich habe eine Menge Routinen dabei, die ich entweder neue Sachen, die ich probieren will. Was ich wirklich regelmäßig mache, ist was anderes. Wenn ich aber in der Bar bin, wo ich regelmäßig dieselben Gäste habe, da brauche ich ständig neues Material, weil die kennen
irgendwann
alles.
Das ist was
anderes. Aber wenn ich dann zu einer Firmenfeier gehe, da bin ich dann mit meinen 4 Sachen.
Ja.
Manchmal noch eine 5. und die ich in der Bar dann einstudiert habe. Aber es muss einfach praktisch sein, man muss es resetten können, das ist auch so ein Ding. Du siehst am Amateur, der hat Sachen, die aufwendig sind. Ein verschwindenden Vogelkäfig oder sowas. Ja,
deswegen
weißt du,
minimalistisch. Je weniger, desto professioneller.
Absolut. Und am Schluss ist es halt, und deswegen auch der Hut. Also ich glaube, man versteckt sich da gerade, wenn man das noch nicht lange gemacht hat, hinter den Tricks statt hinter seiner Persönlichkeit, oder man arbeitet mit seiner Persönlichkeit. Das ist der Punkt. Deswegen denkst du, je mehr Tricks, je geiler, je spannender das ist, desto besser ist das, was ich mache. Aber das ist natürlich Quatsch.
Aber wenn wir jetzt schon beim Optischen sind, was noch so?
Ja, ich bin ein bisschen dick geworden.
Ich rede jetzt nicht von der Glitzerweste oder ähnliches. Was würdest du da zum Beispiel sagen?
Also wir haben da gibt es ja auch, wenn ich mit Kollegen auftrete, die schon ein bisschen älter sind und ich fahre zu einem Event, dann habe ich eine schwarze Jeans an, da ist vielleicht mein Löchlein drin, dann habe ich ein schwarzes Jackett und dann habe ich ein T-Shirt drunter. Und viele sagen, also hey, Osman, ich wäre früher niemals, also in deinem Alter oder jetzt auch nicht, niemals ohne Anzug zu einem Auftritt gefahren. Aber ich kann nur sagen, zieht was an, wo ihr euch wirklich wohlfühlt. Und bei mir habe ich gemerkt, das ist das, was ich in der Bar anziehe. Und du bist Künstler, du kannst anziehen, was du möchtest. Aber ich würde so weit vom Klischee weggehen, wie es geht, außer natürlich die Farbe schwarz, das hat noch ein paar andere Gründe. Aber schwarze Jeans, Hose, T-Shirt, Jackett reicht mir komplett. Es muss nicht mehr der Anzug sein. Wenn es ein Gala ist, ein großes Bankett, dann solltest du schon einen Anzug dabei haben.
Da hast ja meistens auch den Wunsch vom Veranstalter, dass du so kommst.
Ja, Dresscode interessiert mich eigentlich nie. Ich schreibe, das steht doch in meinem, steht in meinem Vertrag drin. Ich habe aber dafür ein Jackett, was ein bisschen glänzt. Ich tauche das Matte aus und gegen Glänzendes und ich krempel immer auch die Ärmel hoch, was ja eigentlich ein No-Go ist optisch, aber ist mir absolut egal, meine Regel, mein Spiel. Schöne Schuhe finde ich wichtig, dass die gut aussehen, also keine Sportschuhe. Dann lieber wirklich Scheideschuhe, mal ein bisschen was hermachen, die müssen sauber sein. Und gut, Frisur, bin ich jetzt gerade noch Corona geplagt. Ich habe heute schon meiner Friseurin geschrieben, so hey, ich kann wieder arbeiten, ich brauche eine Haarschnitt. Aber Nacken ausrasiert, so Basics, weißt du, um dann geduscht haben, Fingernägel geschnitten, so Basics. Und dann passt das auch. Also dann muss man vor allem schauen, wenn du deine Sachen in deinen Taschen hast, dass das eben da gut aussieht und dass du nicht so zerbeult rumläufst, weil hier sind 5 Kartenspiele. Ich bin da sehr minimalistisch aufgebaut. Einfach aus der Erfahrung, weil am Anfang war ich auch voll beladen und dann hängt dir dein Jackett so runter. Das ist ja nichts.
Das kommt natürlich, ja, wie transportierst du zum Beispiel dein Zeug? Viele holen sich zum Beispiel auch so eine Art Kameratasche einfach, weißt du? Weil die hat schon verschiedene kleine Fächer, wo du deine Karten reintun kannst und das wirkt halt einfach gleich viel professioneller. Selbst wenn du mit so einer Art Kameratasche quasi kommst.
Aber ich habe kein Auto.
Ja, der Osman, der kommt mit der Bahn und dem Bus.
Richtig, und da habe ich keinen Bock, eine Kameratasche zu tragen.
Oder er lässt sich von mir fahren.
Oder ich lasse mich, hatten wir auch schon. Weißt du, diese sauheiße Veranstaltung. Ja. Das Geile ist, wahre Geschichte, dann komme ich da rein, und also rein, das war draußen, und dann kommt so der, Chef zu mir und er sagt, das war der Veranstalter, der kommt zu mir. Das sind ganz einfache Leute, also brauchst du dich nicht so anstrengen. Und sie hatte recht. Boah, das war eklig. Und da hatte ich auch, ich glaube, ich hatte sogar einen Anzug an, habe mich da umgezogen und es hatte 35 Grad.
Das hatte ein Jackett auf jeden Fall und das weiß ich noch.
Binst du, ey. Also nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe jetzt ein Jackett, aber es ist ein dünnes Jackett und auch da, wenn ihr keine billigen Sachen kauft, sondern ein bisschen Geld in die Hand nehmt und das ist das Problem mit der Zauberkunst, es kostet Geld.
Vor allem zu Beginn, du musst investieren.
Genau. Ein guter Stoff ist luftig. Also bei einem, deswegen seht ihr Leute im Anzug rumlaufen bei der Hitze und die schwitzen nicht. Das liegt daran, dass die einen guten Stoff haben. Und also Jackett sollte schon sein, einfach damit es ein bisschen formeller wirkt, aber der Rest passt schon und lasst euch halt farblich mal beraten. Jetzt nicht von der Oma, sondern die sagt, hier, das hat dem Opa noch gehört, das Jackett schlüpft doch mal rein, sitzt wie angegossen und dann kommst du in so einem beigen Ding an. Das geht nicht.
Ich bin zum Beispiel absolut kein Jackett-Fan. Anzug-Fan auch nicht. Also ich bin immer mit einem Hemd und einer Weste einfach immer.
Aber wo steckst du deine Kartenspiele hin?
Wo? Ja, wenn du zum Beispiel Westentasche.
Ich habe 3 Kartendecks. Ein Omni-Deck.
Ja, aber dann ich noch bin eine Mentalist, Brieftasche, eine ich große. Bin kein... Das ist der Unterschied.
Eben, das ist der Punkt. Was ein Freund von mir auch hat, das ist ganz geil. Und zwar hat er so eine Weste, so eine Holster. Es sieht aus wie so ein Holster. Und so eine Zauberweste. Also von vorne sieht man es nicht. Und da sind die Kartenspiele dann drin, wie Waffen.
Krass.
Überall ist alles voll.
Aber es sitzt trotzdem gut am Körper, oder was?
Sitzt hauteng am Körper und liegt einfach, also bis zur Öffnung vom Jackett und hängt hier flach und dann kannst du hier die Sachen rausziehen, wieder zurückstecken. Gut. Das ist geil. Bist aber auch wieder irgendwie 500 Euro los. Aber es ist eine gute Anschaffung. Und das ist der Vorteil am Metallist, da hat man nicht so viel. Ich hatte aber zum Beispiel, habe ich mir das bauen lassen, oder bauen ist ein viel zu großes Wort, einen Gabelhalter zum Gabel verbiegen. Damit die Gabeln hinten bei mir so raushängen, damit ich die einfach rausziehen kann, weil ich habe mir so viele Jackets schon zerstört, weil die Gabeln da reingepiekst haben.
Danke.
Ich mache ja nichts mit Löffeln, weil ich bin ja ein bisschen origineller. Ich habe Gabeln, da kannst du die Zinken machen und noch sowas. Und da habe ich mir viele Hosen und alles mögliche zerstört und dann hatte ich so einen Gabelhalter und dann kann man es einfach sexy oben rausziehen. Den habe ich verloren beim letzten Auftritt. Ja, der war aus Leder, der war toll und jetzt müssen wir den mal wieder machen. Ja, aber das ist das Problem, du hast ja viel, viel Kram. Und jetzt ist die Frage, also mein Tipp ist immer als Einstieg, du musst, und das habe ich ja auch gemacht und das werden dir alle sagen, du musst schauen, dass du ein Restaurant kriegst. Aber wie kriegst du das denn?
Ja, was also, meinst, sag's uns.
Ja.
Du bist der Restaurantzauberer hier.
Das ist das große Problem. Hingehen geht so gut wie gar nicht. Also man kann es versuchen, aber...
Allgemein auch dieses ganze Kaltakquise-Ding und vielleicht anrufen und hier und da. Vielleicht mag das in anderen Ländern funktionieren, denn auch das wurde damals in dem Marketingkurs von Marketing ein super Angebot.
Aber der ist Brite.
Raus, hype die Leute an, ruf an oder. Es funktioniert hier einfach nicht.
Also ich habe ja mit allen möglichen Künstlern geredet, das habe ich auch im letzten Ding gesagt, zuhören und mal nachfragen. Du kannst ja mit den Zauberern reden, aber es gibt einfach den Weg nicht. Und ich hab den Gig im Herzog gekriegt, weil ich vor Jahre vorher mal bei einer Firma als über den Kollegen, der nicht konnte, wurde ich dann gebucht und die haben Jahre später nochmal eine Feier gehabt in dieser Bar und da war dann zufälligerweise der Chef und die haben ja mich gedacht und dann hat sich das ergeben und die hatten gerade das Geld. Und bei denen lief's gut. Da sind so viele Zufälle, die aufeinander getroffen sind. Das kannst du leider nicht planen. Also man kann immer versuchen hinzugehen. Es ist jetzt tatsächlich auch etwas leichter. Ich will mich da jetzt nicht hochheben, aber ich bin halt präsent, was bedeutet, man kann sagen, hier schau mal in der Bar und das ist eine Top-Bar, wo auch Promis sind, die haben einen Zauberkünstler. Scheint wohl zu klappen und das schon seit 3,5 Jahren. Das ist ein Vorteil und das würde ich nutzen jetzt, wenn ich außerhalb sein würde. Und es gibt ein paar Bars, das La Bohème zum Beispiel, die suchen noch, weiß ich jetzt nicht, will jetzt nicht für die reden, aber die haben Bock auf einen Zauberer, das ist ein toller Laden, da gibt es gutes Essen, das ist hinten in Schwabing. Den einen oder anderen Italiener gibt es sicher auch noch, aber mir war halt das Klientel auch wichtig. Also ich wäre nicht in jeder Bar aufgetreten, trotz Geldproblemen. Was soll ja Folge auftreten, ja, das soll sich ja lohnen.
Natürlich.
Und man verbraucht sau viel Material.
Du denkst eigentlich, du hast so viel, in 2 Wochen bist du mit einem durch.
Habe ich mich breiter aufgestellt mit Zaubertricks, weil gerade mental ist schwierig im Walkaround. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal kurz. Und vor allem so viel neues Material herzukriegen. Beim Zaubern kannst du 1000 Sachen machen. Beim Mental ist es schwieriger.
True.
Und aber ich habe einmal den Venom Cube verwendet im Walkaround, um es mal zu testen. Ist okay, aber du musst halt wieder so einen dicken Kasten mit dir rumtragen oder halt so eine Tasche, wo halt so Zauberwürfel drin sind. Und da habe ich keinen Bock drauf. Dann darf es nicht runterfallen, dann darf es nicht kaputt gehen, ich habe Münzen und Münzschlitze und da sind überall Schlitze im Boden und ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand meine teuren, sauteuren Schoolcraft-Münzen da fallen lässt.
Ja, aber das ist das Berufsrisiko. Das kann passieren.
Ja, und dann? Was ist dann?
Dann musst du es überspielen. Das ist eine simple Münze.
Hat nur $450 gekostet. Das Stecken.
Das ist furchtbar. Ja, aber wie gesagt, es ist safe schon mal vorgekommen.
Ja. Und auf der Bühne ist das wieder was anderes. Aber auf der Bühne ist es schwerer, Erfahrungen zu sammeln. Die meisten werden dir sagen, wir sind im Walkaround zuerst und guckt, dass ihr eine Bar kriegt. Und ich würde es sogar gratis machen, wenn ich noch Einsteiger wäre. Einfach, weil dann die Erwartungshaltung eine andere ist und lieber verkackst du es oder übst dich ein in der Bar, wo es keiner sieht, als wirklich in was Großem, wo du dann abliefern musst, um mal. Also bei mir ist es jetzt so, es kann sein, dass da eine sehr bekannte Person sitzt oder jemand, der wichtig ist oder ein Sponsor von der Bar und dann wird gesagt, ja, Osman, geh dabei hin. Und dann musst du abliefern, weil du repräsentierst, ja, das kommt ja mit dazu, immer noch die Bar mit.
Das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, was würdest du jetzt zum Beispiel gerade, was professionelle Performance, weil du sagst ja, du musst dann abliefern, das heißt deine Performance. Weißt du, du kannst ja auch den simpelsten Kartentrick machen, aber wenn die Performance dazu geil ist, dann war das ein Bombending.
Ja.
Was würdest du dir jetzt, oder deinem früheren Ich, sagen wir jetzt mal allgemein, raten, gerade was Performance abgeht?
Routinen, keine Tricks.
Mhm.
David Blaine, erstes TV-Special, haben wir letztes Mal drüber geredet, das waren kurze Tricks, das ist alles schön und gut, aber eine Routine. Und das habe ich erst gesehen, als ich mit wirklichen Profis dann geredet habe. Die haben richtige Routinen, die machen eine Routine, die dauert 3 Minuten oder sowas. Da ist ein langer Zusammenhang. Ambitious Card ist auch nur eine schnelle Trickabfolge, geht aber ein bisschen in Richtung Routine. Aber einmal kurz Münze zerbeißen, wieder dran spucken, das ist ein Trick. Das ist nett, aber da ist gar kein Aufbau. Und durch eine Routine hast du einen dramatischen Aufbau und deswegen kann das Ganze stärker wirken einfach. Und ich würde mir zumindest grob einen Text überlegen. Weil was ich nicht haben möchte, ist, und jetzt möchte ich dich bitten und ich bitte dich jetzt und kannst du bitte und ich bitte dich und bitte das. Also, das geht gar nicht.
Ja, deswegen mache ich zum Beispiel mal, also ich skripte nicht. Mach mir Skripts, aber halt stichpunktartig. Weißt du?
Genau, du skriptest anders.
Mache ich mir mein Skript. Deswegen sehe ich das jetzt unbedingt als 1:1 Skript. Das heißt, ich weiß, wie der Weg ist, aber ich habe genug Möglichkeiten, um noch zu freestylen. Weißt du?
Aber du hast es oft genug, also der Ben Profane, glaube ich, macht das auch so, der Jörg Jaja Disastra Schmidt. Wenn der, bei dem ist auch so, der weiß, wo die Reise hingeht, der ist ein sehr eloquenter Typ. Und der schreibt sich keine richtigen Scripts, aber wenn du deine Stichpunkte oft genug vorsprichst, dann machst du ein Skript in deinem Kopf und das sprichst du dann genauso auf der Bühne. Du kannst es nochmal perfektionieren, indem du es danach aufschreibst und nochmal guckst, wo kann ich es knackiger machen oder enger. Das ist gut, das mache ich auch so. Ich spreche einen Trick laut, bis ich zufrieden bin. Dann nehme ich es tatsächlich auf, um es mal anzuhören und merke, okay, es klingt scheiße oder klingt gut. Und ich schreibe es dann tatsächlich einmal gescheit auf. Das kannst du weglassen, im Walkaround wird dir mehr erlaubt. Die Gefahr ist nämlich, wenn man es andersrum macht, wenn man sich hinsetzt und zuerst tippt, dass es dann halt gestellt klingt. Wohlan, so greifet die Karte und ich oder du erzählst eine Geschichte und es klingt einfach unnatürlich. Und er nahm dann er nahm mir das Spiel aus der Hand und meinte, ich mische es jetzt chaotisch. So, wie kommst du jetzt aus dieser Situation wieder heraus? Es klingt immer so, es klingt nicht echt. Und wenn du es aber zuerst sprichst, als würdest du einem Kumpel das erzählen und dann redest halt mit dem Kissen oder sowas, ist ja scheißegal.
Ich habe das früher auch immer aufgenommen, mir dann teilweise im Auto immer noch mal ein paar Mal angehört.
Ja, und das schmerzhaft am Anfang, aber man gewöhnt sich dran. Stand-up-Comedians, die filmen sich immer. Die gucken sich das komplette Ding an und es ist auch wirklich eklig, sich selber zu sehen und hinterher Feedback zu geben.
Ich versuche ja schon immer, gerade öffentliche Shows immer gut aufzunehmen. Problem ist, ich schaue es mir danach meistens nie an.
Ja, das ist das Problem allerdings. Oder, naja, und wenn es kacke ist, kannst du wenigstens einen schönen Trailer zusammenschneiden.
Ja, aber weißt du, normalerweise sagt man sich, ey, jetzt habe ich eine komplette Show von mir mal auf Band. Sollte ich mir mal anschauen, aber ich kann mich selber nicht anschauen. Weißt du, die Show, die kann noch so perfekt gewesen sein, ich kann mich selber nicht anschauen.
Okay, Daniel, Spoiler, das wirst du in nächster Zeit vielleicht noch öfter machen müssen.
Hey.
Und ich sitze dann noch mit daneben.
Ja, kümmere mich nur um die Übergänge. Den Rest kannst du machen.
Ich werd beruhigend an deiner Seite sein. Und dann immer dich beruhigen, oh, alles gut, ist nicht so schlimm. Kopfschütteln. Nein. Wow. Nein, aber das wird auch ein krasser Prozess dann irgendwann mal. Und du wirst dich da auch ganz, ganz schnell dran gewöhnen. So wie der Podcast hier. Man hört sich dann selber und am Anfang denkt man, was habe ich für eine Stimme? Und ob stimmt oder nicht, so fucking what?
Ich glaube, mittlerweile ist es bei mir auch anders.
Du postest dich ja.
Deswegen sage ich mittlerweile, meine Videos zum Beispiel gucke ich sehr gerne. Ja, die sind ästhetisch, weil ich ein ästhetischer junger Boy bin. Arrogant. Aber wie gesagt, damals war das so, ich konnte mir selber nicht beim Sprechen zuhören. Irgendwie. Obwohl es gut war. Also, obwohl es wirklich gut war. Aber
jetzt erwartest du das andere zuhören, genau richtig. Wie ich. Kann man ja ausmachen. Aber wozu? Wir droppen hier ein paar Knowledge-Bombs heute.
Nee, aber wie du sagst, macht's Routinen, keine Tricks, was noch?
Ich würde sagen, also was ich habe, ja jetzt hier, das habe ich ja hier drin gehört, was ist los? Du holst dir ein Taschentuch. Ja, da liegen eins, da liegen eins. Ich würde sagen, mach Routinen, keine Tricks und ich habe so ein Ritual, bevor es bei mir losgeht, bevor ich zum Auftritt gehe oder fahre. Ich dusche mir alle Zweifel runter, ich meine das ernst, ich gehe duschen vor, damit ich will mich gut fühlen, ich will nicht, das Schlimmste ist und deswegen habe ich einen Rollkoffer lange gehabt oder jetzt einen kleinen Rucksack im Close-Up, weil ich nicht so viel mitschleppen muss, ich will da nicht schwitzend ankommen, das ist das Hässlichste, was es gibt und du fühlst dich schon schlecht, bevor du da bist und deswegen vorm Auftritt, ich dusche, ich stelle mir vor, okay, ich bin jetzt einfach so ein kleiner Pep-Talk für mich, wie Mike Tyson, der hat das ja auch gesagt, dass der in der Umkleidekabine, bevor es zum Ring ging, der Boxer Mike Tyson, ja, kennt man. Auch ein geiler Podcast. Dass der hat Todesangst. Und auf dem Weg zum Ring wird er immer stärker und stärker in Gedanken und wenn er dann oben steht, ist er ein Gott.
Witzig, was Leute für Rituale haben. Ja, natürlich, ich bin Profi. Gut.
Sorry.
Gibt einen Wrestler zum Beispiel, das Goldberg, kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich. Ja,
jedes Mal, bevor der auf die Bühne geht, der schlägt er sich seine Birne an der Tür einmal an. Das heißt, der kommt meistens mit einer Platzwunde, ist der oft immer rausgekommen. Das ist einfach und so Tradition, gegen die Tür, Tür auf und raus Richtung Publikum.
Deswegen ist er Wrestler und nicht Chirurg.
Ja, vielleicht zweite Standbein.
Ja, also das ist mein Ritual und ich mache das auch tatsächlich auf dem Weg zum Auftritt. Bei mir, es geht mit der Nervosität, ich habe das auch schon oft genug gemacht, aber jetzt habe ich es wieder gemerkt, nach einem Jahr Pause.
Die ist wieder da.
Denkst du auch, kann ich das denn noch? Die Antwort, ich kann euch beruhigen, ist nein. doch. Aber ich bin dann auch auf dem Weg dorthin, denke ich mir, okay, tausendmal gemacht. Ich bin der geilste Zauberkünstler, den es gibt. Ich werde die heute weg. Das wird heute Spaß. Wir werden einfach, also ich gehe mit dem Mindset rein, wir werden heute eine Menge Spaß haben und wer keinen Bock auf die Party hat, dem zeige ich nichts. Und ich werde, wie gesagt, ich an jedem Tisch zeige ich was. Ich werde nie abgelehnt. Also vielleicht 5%, wenn es hochkommt. Und es interessiert mich nicht, weil der Rest ist halt so stark. Wenn ich abgelehnt werde, dann gehe ich an den Tisch daneben und Rockstar. Immer. Also bis jetzt hat das immer geklappt. Good. Und du musst mit so einer leichten Überheblichkeit reingehen, weil die Leute verlassen sich darauf, dass du weißt, was du tust und auch daran erkennst du den Profi, der lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Weil das Schlimmste, was es gibt, wenn du jemanden siehst, ob auf der Bühne oder im Close-Up, der sich selber für das schämt, was er macht und unsicher ist. Und da haben Zauberer so ein bisschen ein Problem, würdest du mir dazu stimmen, dass sie eigentlich im Gefühl haben, es ist gerade kindisch, was ich mache. Ja, also jetzt ist hier so ein Bällchen und das kommt in die Hand, als blödes Klischee jetzt. Und sie schämen sich eigentlich dafür, dass sie Zauberer sind, dass sie die ansprechen und dass sie mit so einer Kinderkacke jetzt belästigen. Das ist die Attitüde.
Aber so kommen sie schon an den Tisch hin.
So kommen sie an den Tisch. Und das ist Low Status, also bist du gleich schon unten. Und wie willst du da bestehen? Wichtig ist, also dein Energielevel sollte so ein bisschen über dem des Tisches sein. Du musst gucken, wer sind hier die das Sagen haben an dem Tisch. Mit denen kumpelst du dich an. Du musst auf Augenhöhe dahin gehen. Und ja, ich weiß, du gehst da als Rosenverkäufer. Aber du solltest als Kumpel wieder gehen, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und den Respekt musst du auch fordern. Und das kann jeder und das hat nichts mit Ego-Schwein zu tun oder so, sondern das sind diese Social Skills, die man halt lernen muss. Mehr dazu in De Niros Buch natürlich. Und in meinem, wenn es da mal rauskommt.
Nein,
aber du weißt, was ich meine.
Aber da kommt es dann eben auch darauf an, ich glaube, das hast du auch ganz kurz mit eingeworfen, zum Beispiel auch Zuschauermanagement. Ja. Richtig, du hast es gut erkannt. aber Zuschauermanagement. Ja,
absolut.
Also ich sage jetzt einfach mal blöd, positionierst du dich? Wie positionierst du deine Zuschauer, sollten sie stehen oder ähnliches? Wo stellst du dich hin? Wie kannst du dafür sorgen, dass nicht irgendwie in deine, was ist ja auch schon beim einen oder anderen bestimmt vorgekommen, dass die Leute einfach in die Karten gegriffen haben und sonst was gemacht?
Tatsächlich kommt es nicht mehr vor. Gar nicht. Und das ist auch,
dir nicht mehr. Aber wenn du schon so ein, in Anführungszeichen, wie du gesagt hast, so eine Attitude hast, vielleicht so unsicher und vielleicht, ja, letztendlich bist du doch so das kleine, nerdige Opfer, ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass du nicht ernst genommen wirst und dass man halt irgendwas dann plötzlich macht, ja?
Ja.
Und deswegen geht es da extrem darum, natürlich um die Attitude, wie du gesagt hast, aber dann eben auch das Zuschauermanagement, dass die das machen, was du sagst. Dass du im Moment der Boss bist.
Genau, und dass sie es auch wollen, das ist für die okay. Nein, das ist
schon klar, auf eine natürliche Art und Weise, aber dennoch. Ich sehe zum Beispiel immer, hey, wenn ich jemanden auf die Bühne hole, dann betrittst du quasi gerade mein Zuhause. Das heißt, du kannst hier oben nicht machen, was du möchtest. Ich gehe jetzt auch nicht zu dir nach Hause, öffne den Kühlschrank und nehme mir einen Döner raus. Sondern eine Coke Zero.
Obwohl du könntest, wie du weißt, da steht immer eine Kaltbitte.
Aber nein, das ist mein Space. Ja? Du bist quasi jetzt hier zu Gast.
Und das sehen ja alle.
Und jetzt ist es natürlich so, beim Close-Up, du gehst ja zu denen hin. Eigentlich gehst du ja zu denen raus, aber du machst quasi deren Haus zu dein Haus, also dass die dein Gast werden.
Ich habe da so ein paar Tricks natürlich, die mit dazukommen, wie zum Beispiel das allererste Willkommen im Herzog, sage ich. Und das bedeutet, ich bin jetzt nicht irgendein Rosenverkäufer, der da durchläuft, sondern ich gehöre hier mit dazu. Willkommen in meinem Herzog, sage ich dadurch. Willkommen im Herzog. Ich heiße die willkommen. Ich bin also offiziell hier und das ändert alles. Das ist so ein ganz, ganz kleiner wichtiger Tipp.
Dass du mit der Bisszeitung und mit den Rosen da hinkommst. Oder mit der Abendzeitung und dann nach 2 Minuten wieder düst.
Genau, du weißt, der zieht weiter und wahrscheinlich sagt 3/4 Nein oder mehr. Sondern willkommen im Herzog. Geht's euch gut. bla 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 bla. Also ich heiße die wirklich willkommen und das wird aber auch so gewollt. Wenn ich irgendwas im Internet poste mal, dann ist auch, hey, liebe Herzoggäste, ist wieder soweit, ich bin wieder da, bla bla bla. Das einfach, dass es persönlich ist, ich bin hier offiziell, ich wurde nicht einfach so gebucht wie bei einem Firmen-Event, aber selbst da ist der Tipp, dass die Firma so und so hat dich gebucht, um hier ein bisschen Spaß mal zu verteilen oder verbreiten. Und,
ja, aber dann ist da auch, du musst den richtigen Weg finden, um das so rüberzubringen. So, hallo, ich wurde hier heute engagiert, um euch ein bisschen den Abend zu versüßen und euch ein bisschen zu unterhalten. Nein, nein.
Ja, das war schon. Und weißt du was, du hättest auch bei mir verloren und ich, nee, also ich gehe rein, ich grinse, ich kann auch sein, dass ich auf den Tisch ganz leicht draufhaue, kann auch sein, dass ich jemand an den Schultern packe.
Zauber, Leute.
Oh, Zauber, du Ficker. Nee, aber ich gehe da rein, ich grinse, ich habe offene Körpersprache, deswegen keinen Hut. Offene Körpersprache, auch ein bisschen Hals zeigen, um zu zeigen, ich habe keine Angst vor euch. Das ist stammt aus alten Tagen, weißt du?
Du machst dich größer dadurch.
Man macht, ja, ich bin 1,70.
Ich wollte gerade sagen, gehst du auf 1,63 hoch oder was?
Ja, Plateauschuhe. Nee, aber das Problem ist, wir haben ja auch die Tische, die ein bisschen höher sind. Das heißt, ich gucke immer von unten nach oben. Das heißt, ich muss ganz anders projizieren und ich gehe meistens, stelle ich mich dann hoch mit dazu. Ich schaue, dass ich, mir ist wichtig, dass ich mich dazwischen stelle, weil psychologisch gesehen bin ich jetzt nicht der Kellner, der am Rand ist und dann gleich wieder geht und mit der Schulter da, sondern ich stehe jetzt zwischen euch als einer von euch. Ich hoffe, ihr schreibt jetzt mit. Nein, steht im Buch, könnt ihr kaufen. Ja. Nee, aber das sind so die kleinen Sachen. Du gehörst damit dazu und wenn du das projizierst, dann werden die Leute dir nicht in die Karten greifen, weil sie werden respektlos. Warum sollten sie das machen? Das machst du nicht. Und auch ein kleiner Tipp, den gibt der Semyon zum Beispiel mit seinem Opener. Der hat einen Opener, wo eine Karte nicht gezogen wird. Ja, in dem Fall kann er es ziehen lassen, aber er könnte sie auch pieken lassen. Also wenn du Angst hast, dass die dir gleich reingreifen, dann zeig etwas, wo nichts gezogen werden muss oder nichts in der Hand gehalten werden muss oder sowas. Also ich würde jetzt nicht Münze mit Mützchen in die Hand geben, wenn ihr wisst, was ich meine, mit Tankstelle.
Du weißt ja nicht,
richtig.
Kann beim Tisch davor kann alles super gewesen sein, der nächste Tisch kann wieder ganz anders sein.
Hey, guter Opener dafür ist, um gleich alle ranzukriegen, ist tatsächlich ein Invisible Deck. Wenn du jetzt sagst, komm, wir gehen jetzt mal da runter und bitte unterschätzt das nicht, das ist nebenbei das beste Out, was es gibt auf der Welt. Eine Karte wird gezogen, nicht mehr gefunden, keine Sorge. Oder jemand macht eine Challenge, ja, gib mal her, komm, ich denke an eine Karte. Oder hier, ich habe eine Karte rausgezogen, find die mal. Brauche ich nicht. Ich habe hier noch ein Kartenspiel. Nenn deine Karte. Und dann ist sie umgedreht. Aber der Vorteil bei einem Invisible Deck als Opener ist, du könnt sagen, hey, Kartentrick schon mal gesehen, meistens zieht man Karten nicht so geil. Nebenbei, ich lass so gut wie nie eine Karte ziehen bei mir. Ist nur für einen einzigen Trick. Und dann kannst du sagen, wir gehen mit euch, wir kreieren eine Karte. Weil wenn ich jetzt frage, denk an irgendeine Karte, sagst du Herz, Ass oder sowas oder Pik Dame oder andersrum.
Woher weißt du das?
Und dann sage ich, es gibt rote, es gibt schwarze Karten. Was soll es sein, rote oder schwarze? Nächste Person. Es gibt dann, je nachdem, was er gesagt hat, gehe ich durch. Hohe Karten, niedrige Karten, welche soll es sein? Und dann hat der ganze Tisch, ohne ein Kartenspiel gesehen zu haben, du könntest es vorher schon auf den Tisch legen, hat jetzt eine Karte kreiert, jeder ist gleich involviert und ihr seht auch, wie sehr die Leute Bock haben oder wer nicht so Lust hat. Meistens haben dann alle Bock und der nicht so Lust hat, der ist dann mal kurz, da kann man drauf eingehen und sagt, die 2 Minuten, danke, dass du dir die nimmst, weil die anderen wollen was sehen. Und so kannst du das ein bisschen dich rantasten. Und dann aber, wenn du merkst, okay, das ist dann auch gut, dann mach nur einen Trick und dann geh wieder weiter und geh an den nächsten Tisch, vielleicht wollen die dich ja nochmal sehen. Vielleicht will ja der keine Lust hat, vielleicht will der dann doch nochmal was sehen. Ich meine, da geht ein Fremder auf dich zu und sagt, hey, ich mach Kartentricks. Da würde ich auch sagen, fuck off. Obwohl sich das schon geändert hat. Ja, aber du mit der Bühne ist bei dir ganz spannend. Du musst denen klar machen, dass sie ist deins.
Ja.
Alle sehen das, weil jeder, der danach kommt, wird sich ähnlich verhalten, weil er die Erlaubnis auf einmal gekriegt
natürlich.
Hat. Oder? Und gerade zum Thema Hypnose und sowas, das ist der Tod.
Ja gut, aber Hypnose mache ich eh nicht auf der Bühne. Das ist für mich zu langatmig.
Okay, aber für gewisse Techniken muss es wichtig sein, sehr oft so, auch bei dir vor allem, dass die das machen, was du möchtest.
Ja, das sowieso.
Und da musst du die nicht dominieren, aber du musst halt schon sagen,
du musst nicht dominieren, aber dominieren. Dominiere, richtig. Ohne zu dominieren.
Du, da gibt es da so Methoden von so alten Zauberkünstlern, die dir dann die Hand zerquetschen beim Handschlag oder die dem Zuschauer auf die Schulter halt ein bisschen fester drücken, um so ein bisschen Macht zu spielen. Das ist scheiße. Gerade bei
Nein, nee, also, das ist kacke. Es ist generell Aber diese Attitude, die musst du dir halt in den ersten Minuten bereits verschaffen. Und selbst wenn es nur mit deinem Intro oder sonst was ist.
Und die geht bei mir los, wenn ich aus der Dusche komme. Und die wird besser, je näher ich dahin gehe. Und ja, ich bin da immer noch ein bisschen nervös, aber nichts, was mich irgendwie bremst oder blockiert, das ist halt wichtig.
Ja, aber es gibt halt einige da draußen, die auch gerade bei ihren ersten Malen, ja, die gehen halt an den Tisch und sagen, oh, guten Servus. Ich bin.
Ja, aber das Problem ist ja auch, du lernst es ja nirgends. Also du wirst ja reingeschmissen. Und dann
du musst ins kalte Wasser springen. Also der erste Auftritt ist halt, du kannst dich so gut wie vorbereiten, wie es geht und sagst, ich bin jetzt der King of Kotlet, ich werde jetzt alles zerreißen. Wenn du das erste Mal dann wirklich vor fremden Leuten stehst, gebucht dann auch noch, sprich, du hast jetzt die Pflicht, wie du sagst,
ab. Die sitzen ja in der ersten Reihe, die Booker meistens oder Chef oder sowas.
Ich rede jetzt eigentlich von Close-Up, sei selbst da.
Ja.
Es ist nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn du jetzt halt so in der Freizeit gefragt wirst, hey, zeig doch mal was oder sonst was. Also hast du nicht so den Druck, anstatt wenn du jetzt wirklich verpflichtet bist, wirklich zu liefern. Das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl und gerade die ersten Male, uff.
Und wenn es schief geht und du hast die Attitüde, dann ist es auch nicht schlimm, dass es schief geht. Es ist nicht schlimm, wenn Tricks nicht funktionieren. Es geht hier um nichts.
Es sind Menschen
und das ist das Nächste. Deswegen ist der Haupt, auch das hat Christian Knutzen gesagt, kommunizieren ist das Hauptthema. Und wenn die dich mögen, dann verzeihen die dir auch mal, wenn was nicht klappt.
Das ist halt der Vorteil bei der Mentalmagie. Wenn es nicht funktioniert, dann war halt ein Experiment.
Dann hast du noch ein DS in der Tasche
dann
und
würden
schreibst
Sie jetzt
es auf
sagen,
die Rückseite.
Wenn Ihre Zahl jetzt da drauf.
Okay.
Nein, aber ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Selbst in meinen Mentalshows baue ich hier und da vielleicht mal absichtlich einen Fehler ein, einfach um es realistischer wirken zu lassen.
Und ich weiß, ich bin kein Freund davon, weil ich weiß, mir passieren definitiv Fehler so oder so. Deswegen werde ich die nicht noch forcieren, aber. Mit Venom Cube, ich habe den Würfel mal in der falschen Hand gehabt. Verdammt, war so unangenehm. Und dann passiert nicht, was passieren sollte. Ich habe es aber dann durchgezogen, so getan, als wären die alle auf derselben Farbe auf allen Seiten. Postshow, Abflug, nächster Trick, hilft nichts. Ach, scheiße. Ja, aber ich denke gerade für, also gerade wenn du beginnen möchtest oder überlegst, wirklich Zauberkünstler zu werden, hauptberuflich, dann ist Close-Up die Sache, an die du am nächsten, wo du am leichtesten reinkommst, in Anführungszeichen. Weil du einfach flexibel einsetzbar bist. Und hey, Bühnenregeln sind nochmal ganz andere Regeln. Das ist ein ganz anderes Skillset. Ganz anders. Und mental ist nochmal ein ganz, ganz anderes Skillset. Weil du kannst dich nicht hinter einem Prop verstecken. Du hast einfach nichts.
Können wir uns das nächste Mal drüber unterhalten.
Ja, machen wir sehr, sehr gerne. Werden weniger hören dann, weil mental finden sie nicht so spannend.
Ja, aber auch allgemein. Wir können ja auch wirklich über
unser Podcast verkaufen. Wir können machen,
was wir wollen. Auch allgemein über Bühne reden. Wir haben jetzt natürlich sehr viel über Close-Up geredet und Walkaround.
Auch Zaubern auf der Bühne können wir gerne machen.
Ja, Mischmasch. Ja.
Ich zauber zwar nicht auf der Bühne, sondern mache auch nur mental, aber ich habe ja zauberlastigere Tricks auf der Bühne. Und du bist ja dann hier mit deinem Q&A.
Ich dachte gerade, ich zauber noch nicht auf der Bühne, aber ich habe mal eine TV-Show von den Ehrlich Brothers gesehen.
Korrekt.
Ich kann mitreden.
Nee, aber also ja, da können wir gerne drüber reden. Das ist auch ein spannendes Thema. Aber wenn ihr Profi werden wollt, heißt das für mich, ihr braucht Geld in der Hand oder auf der Seite. Ihr solltet schauen, dass ihr abgesichert seid, durch welche Mittel auch immer. Und das kann sein, ihr müsst eine Ausbildung machen. Es kann sein, dass eure Eltern sich das leisten können. Es kann sein, dass ihr studiert dabei. Es kann sein, dass ihr Zeitungen austragt. Das kann alles sein. Aber schaut, dass ihr einen Auftrittsort findet. Und das wird die große Challenge sein. Und das Profi-Werden kannst du nicht planen. Es ist kein Ausbildungsberuf. Und es wird jahrelang dauern oder es kann sehr, sehr schnell gehen. Dein Weg jetzt mit TikTok ist geisteskrank schnell gegangen, aber das konntest du nicht planen. Eben, es geht nicht.
Kommt dir halt zugeflogen. Und du musst da teilweise dieses Risiko eingehen. Jetzt nicht von der Social-Media-Ding, aber jetzt da gerade was Selbstständigkeit angeht. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Du kannst ja nicht irgendwie neben deinem Job irgendwas nebenbei aufbauen und dann den Switch machen. Nein, 100% ist es ganz oder gar nicht.
Ja, vor allem, wenn du das Vollzeit machst, dann ist es ein Fulltime-Job. Also das Üben darfst du nicht unterschätzen. Dann
die Steuer dazu, Rechnung schreiben, Alter. Bürokram und.
Also ein Drittel.
Material beschaffen.
Überleg mal, ein Drittel von deinem Geld. Du denkst, okay, geil, deswegen sind Gagen hoch bei Künstlern. Ein Drittel davon mindestens legst du beiseite von deiner Gage und die geht so 1:1 an die Steuer. Dann hast du noch Einkommensteuervorauszahlungen. Das heißt, jetzt wo du Profi bist, gibt es auf einmal fixe Kosten, die du hast. Und du musst die Auftritte besorgen, aber die Kosten hast du. Das Finanzamt sagt, die Summe zahlst du mir vierteljährlich, damit du am Ende des Jahres nicht so viel Steuer auf einmal zahlen musst. Also zahlst du die voraus, du kannst da zwar was zurückkriegen, aber das ist trotzdem fällig. Das ist ein fester Betrag und den musst du erwirtschaften und es ist denen egal, ob du schaffst oder nicht. Wenn du aber keine Panik, wenn du neu anfängst, dann gibt es die Kleinunternehmerregelung und so kann man sich ohne diese ganzen Sachen... Genau. Dann Mehrwertsteuer gibt es auch noch, Umsatzsteuervorauszahlungen, Einkommensteuervorauszahlungen. Das wird noch ein Spaß,
auf
Kinder.
Auf nach Madeira oder Dubai.
Ja.
Hätte ich gesagt. Nee, halt, also das war jetzt Osmans Tipp. Mein Tipp an euch ist im Prinzip, sein, lernt was Gescheites. Eben. Gefestigtes Einkommen und habt so ein schönes Leben, gründet eine Familie und ihr habt keinen Stress. Das ist mein Tipp für euch. Gebt euch einfach den Stress nicht.
Genau, und mein Tipp ist, wenn alles andere eure Seele zersetzt und ihr merkt halt, nee, geht nicht anders, kann ich nicht anders, dann zieht durch, lebt mit den Folgen und das ist absolut okay, das machen ja alle Selbstständigen so. Nur, wenn du es nicht wirklich, wirklich, wirklich willst, das ist den Struggle nicht wert.
Ja, ich muss halt auch sagen, also ich war halt wirklich, finanziell und psychisch war ich wirklich wie am Boden. Ja,
und jetzt ist es bei dir geisteskrank.
Ja, nee, aber ich war dann auch bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, soll ich jetzt einfach wieder zurückgehen, Industriekaufmann, weil scheinbar hat das Projekt Selbstständigkeit hat nicht funktioniert. Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Was habe ich gemacht? Ich habe das halt einfach durchgezogen. Das ging über Monate, ging das dann so, finanzielle Schwierigkeiten und. Und dann kam es einfach. Ja,
ich bin auch ums Stolz auf dich.
Aber deswegen hätte ich an dem, also ich wäre bei weitem nicht da, wo ich heute bin, wenn ich damals gesagt hätte, es hat halt jetzt nicht geklappt, ich gehe wieder zurück. Und selbst wenn es mal scheiße läuft, dann musst du halt einfach da durch. Du musst halt dann auch einfach auf gut Deutsch einfach mal Scheiße fressen, um deinen persönlichen Traum, Selbstständigkeit als Zauberkünstler oder sonst als Künstler allgemein zu verwirklichen.
Du brauchst aber auch Leute, die dir ehrliches Feedback geben und nicht dich wie bei DSDS dann hinstellen, damit sie über dich lachen können. Weil es kann sein, dass du einfach Kacke bist.
Ja.
Und zwar nicht als Mensch, sondern das ist, dann bleib doch beim Hobby und zerstör dich das.
Deswegen
nicht.
Sollten auch nicht Mama und Papa deine Kritiker sein.
Ja, das, aber ich weiß, man hat am Anfang niemanden und du hast deine Freunde, aber die kennen dich anders. Und selbst ich, wenn ich vor Freunden auftrete, ist was ganz anderes, als wenn ich vor Fremden auftrete. Weil einfach die... Das ist genau das, du hast einen anderen Status da. Die kennen dich in allen möglichen Situationen und das macht es kompliziert. Wir werden das sicher nochmal ein bisschen vertiefen, irgendwann in eine andere Richtung gehen, ein bisschen spezifischer. Zauberhafter Daniel, wir haben jetzt 58 Minuten schon wieder rum.
Schelle.
Wer mal Spaß hat, gell?
Mir ist warm.
Dir ist warm. Wir haben jetzt einen Rekordsommer, habe ich heute gehört. Soll der heißeste Sommer seit Wetteraufzeichnung werden oder sowas? Im Mai kacke, aber jetzt wird es halt voll nachgeholt. Und was ist dein Wochenende? Was geht bei dir so?
Keine Ahnung. Vielleicht gehe ich im Park, bind um Schwiegermutti da sind ein Seil und lass Drachen steigen. Keine Ahnung.
Den Witz hast du schon beim letzten Mal gebracht, verdammt. Ja.
Dann gehe ich an den See. Habe ich den gebracht? Den habe ich auch gebracht, gell?
Du hast gesagt, du gehst an den See und du hast gesagt, deine Schwiegermutter, der alte Drache, wird gestiegen.
Okay, mir fällt kein Schwiegermutterwitz mehr ein.
Ja, gut, haben wir die Tradition schon wieder gekillt? Daniel, magst du dich verabschieden? Ich gehe grillen. Ich war letzte Woche Freitag, Samstag, Sonntag grillen. Ich gehe morgen wahrscheinlich
danke
grillen.
Für die Einladung.
Du, ich muss mich irgendwo immer einladen, weil in der Stadtwohnung...
Dann sagst du, du kommst zu zweit. Wo ist das Problem?
Die Maske irritiert die Leute immer.
Ich trage gar keine Maske.
Ach so.
Das Make-up.
Ja, aber ich kann doch nicht mit einem halben Schwarz.
Ja, ist okay. Ich suche mir einfach neue Freunde. Ist okay.
Nö, ist ja gut.
Ganz ehrlich, wenn ich im Internet bin, dann sind immer so viele in meinem 5-Meter-Umkreis, die sich mit mir treffen wollen, ja.
Siehst du mal.
Das nächste Mal klicke ich da einfach drauf. So.
Mach das.
Jetzt habe ich was das Wochenende zu tun.
Daniel, verabschiede dich.
Tschüss.
Und ich sage wie immer,
nein,
Pussy aufs
schönes
Nussi.
Wochenende, Küsschen aufs Nüsschen und Küsschen
bis
aufs Nüsschen.
Ciao, ciao. Bye, bye.